Also jetzt muss ich, es ist immer so viel Zeit dazwischen, Zusammenhang erzählen. Also der fromme König Josaphat, der im Südreich Israels, war ja das Reich war geteilt, Südreich und Nordreich, in Jerusalem regiert. Den reitet der Teufel, dass er sich mit dem gottlosen oder vielmehr, also sehr religiösen, aber abtrünnigen, zum Heiden abfahrenden König Ahab vom Nordreich verbündet. Er machte einen feierlichen Staatsbesuch. Ich glaube, seine Schwester verschwägern sich auch irgendwie. Er gab seine Schwester oder so. Er machte einen feierlichen Staatsbesuch und erlebt dann gleich, dass es eine dumme Sache ist, wenn man sich allzu sehr mit den Leuten eines anderen Geistes einlässt. Beim Festessen sagt der König Ahab zu ihm: Ich habe einen Kriegszug vor. Ein Kriegszug gegen die Syrer um die Stadt. Ich mache mit. Und ihn die dreckigen Hände des Ahab an. Obwohl es schrecklich, wenn Kinder in die Geschichten der Welt verwickelt werden. Einmal ist man drin, man weiß nicht wie. Das ist eine sehr instruktive und lehrreiche Geschichte für uns. Und da sagt er, können wir nicht einen Propheten? Hast du nicht einen Propheten, sondern den Herrn fragen können? Ah, sagt der gottlose Ahab, Propheten? 400 auf einen Satz. Und lässt 400 zur Hofprediger aufmarschieren und die erklären alle feierlich und mit Getöse: Selbstverständlich, der Herr ist mit mir, Gott ist mit der gerechten Sache, er lässt von den Schlechten nicht die guten Rechten, sein Name sagt, da. Sie hören das förmlich nicht, haben wir 1914 bis 18 gehört, haben wir 9 und so weiter. Diese ganze nationalistische Tönerei verbrämt und verziert mit Gottes Wort. Es kann nicht schief gehen. Zieh den Kriegszug, König. Und der fromme König Josaphat, dieser junge Mann, der erlebt, dass, was Jesus sagt, dass die Schafe Jesu Christi einem Fremden nicht folgen. Sie kennen des Fremden Stimme nicht. Der fühlt es des Fremden Stimme. Das ist nicht Gottes Wort, was die Brüder hier verzapfen da. Und wenn sie gleich mit 400 aufkreuzen, das haben wir alle schon ausgelegt, ich erzähle es nochmal kurz und sagt, hast du nicht noch einen richtigen Propheten hier? Ja, sagt der Ahab, wir haben noch einen, aber der weissagt mir immer Schlechtes, den bin ich gram, den höre ich nicht gern, der sagt mir die Wahrheit. Oh, sagt der Josaphat, der König, rede nicht, also lass ihn kommen. Und dann wird also der Micha, so hieß der Mann, geholt, der eine, dem der König gram. Und auf dem Wege, wie er geholt wird, sagt der Bote zu ihm, hör mal, alle Propheten, alle 400, haben einhellig gesagt, dass der König auf dem Kriegszug Glück haben wird. Nun mach keine Geschichten und bring nicht dich und mich in Ungelegenheiten und rede du auch so. Und da sagt der Micha, was der Herr sagen wird, das will ich reden. Und so weit waren wir. Nun kam er also vor die Fürsten und da heißt, die saßen da mit ihren Kleidern angetan. 2. Chroniker 18, Vers 14. Da saßen die Könige mit ihren Kleidern angetan, das hieß in großem Pomp, in großer Herrlichkeit, mit Hermelinmantel und Diademen und Reichsapfel und Zepter in der Hand und Adjutanten drumherum und Schnüre und Musik im Hintergrund und was so dazugehört, wenn Könige Eindruck schinden wollen. Und da er zum König kam, nicht nur Könige, und da er zum König kam, sprach der König zu ihm: Micha, sollen wir gen Ramon in Gilead in den Streit ziehen oder soll ich lassen anstehen? Micha sprach, und jetzt verschlägt es einem den Atem: Ja, zieht hinauf. Es wird euch gelingen. Es wird euch in eure Hände gegeben werden. Er redet also auch für die 400. Aber der König Ahab sprach zu ihm. Der Ahab traut dem Raben nicht. Der Ahab sprach zu ihm: Ich beschwöre dich noch einmal, dass du mir nicht denn die Wahrheit sagst im Namen des Herrn. Da sprach er: Ich sah das ganze Israel zerstreut auf den Bergen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Hirten, keinen Herrn. Es kehre ein jeglicher wieder heim mit Frieden. Da sprach der König Israels zu Josaphat: Habe ich nicht gewusst, nicht? Sagte ich dir nicht? Er weissagt über mich kein Gutes, sondern Böses. Aber Micha sprach, jetzt auf einmal, darum höre des Herrn Wort. Jetzt ruft er über die Menge hin. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und alles himmlische Heer stand seiner Rechten und seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König Israels, überreden, dass er hinaufziehe und falle zu Ramoth in Gilead? Und da dieser vom himmlischen Heer so und jener anders sagte, kam ein Geist hervor und trat vor den Herrn und sprach, ich will ihn überreden. Der Herr aber sprach zu ihm, womit? Der Geist sprach, ich will ausfahren und ein falscher Geist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du wirst den Ahab überreden und wirst ausrichten, fahr hin und tu also. Und nun siehe, der Herr hat einen falschen Geist gegeben in dieser deiner Propheten Mund, und der Herr hat Böses wider dich geredet. Da trat herzu Zedekia, der Sohn des Knänas, der Flache, nicht wissen noch, der Flache heißt das zu Deutsch, der Flachschädel, der hatte sich Hörner machen lassen, damit man seinen flachen Kopf nicht so ehrlich sah, und hatte damit immer gesagt, so wirst du die Syrer stoßen, wie so ein Ochse, hat er richtig so vorgemacht, nicht? Der tut sich jetzt hervor und schlug Micha auf den Back und sprach, welchen Weg ist der Geist des Herrn von mir gegangen, dass er durch dich redete? Micha sprach, siehe, du wirst sehen an dem Tag, wenn du von einer Kammer in die andere flüchten wirst, dass du dich versteckst. Aber der König Israel sprach, nehmt Micha und lasst ihn bleiben bei Amon im Stadtvogt und bei Joas dem Sohn des Königs und sage, so spricht der König, legt diesen ins Gefängnis und speist ihn mit Brot und Wasser der Trübsal, bis ich wiederkomme mit Frieden. Micha sprach, kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, höre der Völker alle. Das ist schon eine Geschichte, da war man fast nicht auszulesen. Als der Apostel Paulus von Jesus bei Damaskus niedergeworfen war, und drei Tage blind, betend und weinend über seinen falschen Weg in Damaskus saß, da hat der Herr mit einem Mann namens Ananias gesprochen, hat gesagt, gehe hin zu einem Mann namens Paulus und red mit ihm als Seelsorger. Da sagte er, das ist doch ein Feind Jesu Christi, doch ein Feind. Da sagt der Herr Ananias, dieser Paulus soll meinen Namen tragen vor Könige und Völker. Das geschieht je und dann den Knechten Gottes. Das sind nicht bloß in kleinen Bibelstündchen reden, sondern je und dann vor Könige treten müssen, vor Fürsten und ganze Völker aufrufen müssen. Paulus stand vor dem Kaiser der Welt in Rom, und der Micha steht vor zwei Königen. Waren kleine Königen, aber immerhin, es waren Könige. Ich erinnere an die Szene, wie Adolf Hitler noch einmal die Kirchenführer zu sich bestellt, um den Kirchenkampf zu beseitigen. Und da hat er geschrien, er bringt Unruhe ins Volk. Warum machen Sie das? Und da hat Martin Niemöller gesagt, es bewegt mich die Verantwortung für unser Volk. Und da hat Adolf Hitler gesagt, Diese Verantwortung könnt ihr pappengetrost mir überlassen. Da hat Martin Niemöller gesagt, diese Verantwortung kann mir niemand abnehmen. Die kann einem niemand abnehmen, nicht? Da stand auch einer von den Zeugen Gottes vor Fürsten und Königen, nicht? Und hat erklärt, auch die Knechte Gottes haben je und dann ein Wort zu sagen, das die Völker hören müssen. Ist ja toll, dass die Geschichte schließt, hört ihr Völker alle. Der Micha will damit sagen, was ich euch Königen sage, das geht eure Völker an, die ihr ins Unglück reißt mit eurer Gottlosigkeit. Die Hören gehen voran auf dem Weg der Gottlosigkeit, die Völker gehen nach. Und dann treten die Zeugen Gottes auf und sagen Stopp. Dann geschieht es immer wieder, dass sie als Staatsfeind und als Unruhestifter verdächtigt werden. Wenn der Micha sagt am Schluss, hört ihr Völker alle, dann heißt das auch zu allen Zeiten. Er will damit sagen, auch uns heute, im Jahre 59 geht die Geschichte fantastisch viel an. Hört ihr Völker alle. Wenn es nicht alle hören wollen, dann wissen wir es hören, was hier steht, nicht? Er steht also auf einer großen Plattform. Er fühlt, ich rede jetzt zu Völkern und Zeiten und Äonen und Generationen, das, was hier gesagt werden muss. Mir ist das deshalb so wichtig, nicht? Weil ich gerade in unseren Tagen oft so den Eindruck habe, dass die Kirche so minderwertigkeitskomplex hat. Man wagt kaum im Evangelium rauszukommen, nicht? Entschuldigen Sie, dass wir so eine komische Botschaft haben, aber achten Sie darauf, dass wir immerhin namhafte soziale Tätigkeit ausüben. Wollen Sie, dass wir uns anerkennen und so, verstehen Sie? Aber entschuldige, dass ich noch ein Christ bin. Solch ein Wort macht einem einfach mal wieder Mut, zu glauben, dass die Botschaft der Bibel eine Botschaft für alle Zeit und Völker, für hoch und niedrig ist. Und dass die Völker und hoch und niedrig kaputt gehen, wenn sie nicht hören wollen. Dass es nicht ein kleiner religiöser Hobby von ein paar religiösen Spinnern ist, sondern dass hier den Völkern Leben und Tod vorgelegt wird. Sehen Sie, das hat mich, verzeihen Sie, wenn ich jetzt mal eben drauf eingehe, ganz ungeheuer erschüttert, dass eine große Zeitschrift, der Stern, der Herausgeber des Bundesabgeordneten, ein ganz abscheuliches Bild gebracht hat. Ein ganz dreckiges Bild. Da stehen ein paar Jungs in einem Schlafsaal vor einem Bild eines sehr unanständigen nackten Mädchens und einer und der Führer sagt, ja, wenn er behauptet, es wäre seine Mutter, können wir ihn nicht zwingen, das Bild wegzunehmen. Und damit man ja keine falschen Vorstellungen kriegt, steht ganz groß CVM da drin. Nun hat es einigen Sturm gegeben, es ist eine Unverschämtheit, nicht? Einfach so eine dreckige Geschichte hier, sollen Sie einen dreckigen Witz doch machen, ohne uns hier reinzuziehen. Und darauf, also das ist bis der Gerstenmeier, der Oberkirchenrat, hat es dem Bundeskanzler vorgetragen. Und dann kommt also aus dieser Stelle ein Brief zurück an einen Fabrikanten, der hat mir die Abschrift geschickt. Man soll sich doch nicht aufregen über solche Bilder, es müsse ja endlich Schluss gemacht werden mit der Muckerei und Engherzigkeit in Deutschland. Die christliche Partei muss Schluss gemacht werden mit der Muckerei. Mit dem Muckertum. Nee, der wird einem schwach. Nee? Das sind Oberkirchenräte und so weiter. Da wird einem übel. Und da könnte man Minderwertigkeitskomplexe kriegen. Dass man fragt, bin ich denn auf dem falschen Weg? Und der gegenüber möchte so einen Text, und wenn ich weiter gar nichts hören heute als dies, einfach uns mal wieder deutlich machen. Hört ihr Völker alle. Die Schicksale der Völker, wie der einzelnen Menschen, entscheiden sie an ihrer Stellung zum Worte Gottes. Und wenn wir hier zusammenkommen und Bibelstunde halten, dann ist das nicht ein abwegiger, verrückter Kram, sondern tun wir wirklich das Gescheitste, was ein Mensch heute tun kann. Und wir tun gut, das dann weiterzutragen. Aber es ist schön, so wie der seine Rede schließt, hört ihr Völker alle, wenn wir Evangelisten doch Mut hätten, so zu reden, echt? So, hört ihr Völker alle. Aber nun muss ich weitergehen. Was mich bei dem Fall erschüttert, ist dies. Da sitzt der fromme Josaphat neben dem gottlosen Ahab. Oder neben dem religiösen Ahab, aber dem heidnischen Ahab, der den Götzen dient, den geoffenbarten Gott ablehnt. Und die ganze Zeit spürt man, wie der Josaphat ein schlechtes Gewissen hat. Wir wollen doch den Herrn fragen. Und dann hat Hase nicht noch einen richtigen Propheten. Und dann wird der richtige Prophet gebracht. Können Sie sich vorstellen, wie dem armen Micha zumute war? Zwei Könige in ihren Kleidern steht hier, mit allem Pomp. 400 Hofprediger in Gala, einer mit Hörnern. Und das ganze Volk drumherum. Und ich war der ganze Aufmarsch von Militär und Staatsmacht. Und da sagt ihm der Herr, du sollst zu all ihren Plänen Nein sagen. Können Sie sich vorstellen, wie schwer einem dazu Mut ist? Und wie in dem Augenblick dieser einsame Mann Gottes, Micha, wohl sich gesehnt hat nach einem Bruder, nach einem, der auf seiner Seite steht, in der ganzen großen Mischpoke hier, ein Bruder. Und da war ein Bruder, nämlich der Josaphat, der König, von dem haben wir gelesen, war mutigen Wegen des Herrn. Stellen Sie sich vor, wie es geworden wäre, wenn der Josaphat aufgestanden wäre und gesagt hätte, was der Micha jetzt auch sagt, dazu steht, er ist mein Bruder. Das müssen wir hören. Ich bekenne mich zu ihm, zu dem verachteten Micha, dem der König Abgram ist. Ab! Das ist ein Staatsbesuch, aber mein Bruder ist der Micha. Das hätte gesagt werden müssen, nicht? Und sehen Sie, das sagt der Josaphat nicht. Das sagt der Josaphat nicht. Das ist sehr schwer. Ich erinnere mich, in diesem letzten Krieg haben sie mich noch ein paar Wochen eingezogen, die sich dann entschlossen, doch den Krieg ohne mich zu verlieren und mich wieder rausgeschmissen haben aus der Armee. Und da war ich in einem Artilleriebataillon in Wetzlar, habe mich so daran erinnert, wie ich jetzt da unten wieder war. Gott schenkt es, dass es also einfach gleich herrlich losging. Ich konnte einen Gottesdienst halten am ersten Sonntag in der Kaserne, war das ganze Volk da. Da war so ein Feldbrecher, der Kommandeur sagte, Sohn Heini, halten Sie den Gottesdienst richtig nicht? Und dann haben wir in der Kaserne einen Gottesdienst gehalten, so, das ist eine großartige, herrliche Sache. Wir können das wirklich gesegnet. Und dann habe ich einfach Mut gewonnen, habe gesagt, jetzt wollen wir mal eine Bibelstunde anfangen. Wer von Ihnen kommen will, der komme also am Montagabend da in die Reithalle, wo wir Bibelstunde halten. Und dann haben wir dann die Bibelstunde angefangen. Und dann geschieht eines Tages, dass einer von den drei Batterieführern zu mir kommt und sagt, ganz schüchtern, ja, Bruder Busch, wir könnten das ja in meiner Wohnung halten. Ich hatte eine große Hauptmannswohnung in der Kaserne. Ja, wieso? Stehen Sie denn auch da? Ja, ich bin auch Pfarrer. Ach, Sie sind auch Pfarrer. Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, warum haben Sie jetzt eigentlich die ganze Zeit, schon über ein Jahr hier, die ganze Zeit nicht einmal die verstreuten Kinder Gottes hier gesammelt? Dann habe ich herrlich gekriegt, auf den ersten Anhieb eine Bibelstunde von 25 jungen Männern zusammen, Offizieren und Mannschaften, die wirklich aus DVMs und so, es war ein herrlicher Anfang, nicht? Da haben sie nicht einmal die gesammelt. Ja, wissen Sie, als Hauptmann ist das ein bisschen schwierig. Meine Freunde, es ist immer schwierig, sich zu seinen Brüdern zu bekennen. Nee, das ist immer schwierig. Können Sie sich darauf verlassen. Das ist immer nicht eine einfache Sache. Und der Teufel sorgt dafür, dass sie nicht zusammenkommen. Der Josaphat hat bitter büßen müssen, dass er in der Stunde sich nicht bekannt hat zu seinen Brüdern. Der Herr Jesus steht anders, von dem heißt im Hebräerbrief, erinnern Sie sich, er schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen. Sollten wir uns nicht immer zu den Kindern Gottes halten? Ich möchte es den jungen Leuten sagen, wenn ihr jetzt zur Uni geht oder wo, sucht stille Kinder Gottes und halt euch zu denen. Halt euch zu denen und geniert euch nicht. Ich vergesse nicht, wie mein Vater zu mir sagte, auf dem Sterbebett, da war ich junger Kandidat. Mein lieber Wilhelm, merk dir eins, halte dich immer zu den Gläubigen, zu den Stillen im Lande, zu den Kindern Gottes. Sie sind obwunderlich. Sie sind obwunderlich. Denn sie kriegen von allen Seiten Prügel. Von der Kirche kriegen sie Prügel, von Pastoren kriegen sie Prügel, nicht wahr? Falsche Sicherheit und so. Und von der Welt kriegen sie Prügel, oder der Teufel prügelt sie und Anfechtungen von innen und außen nicht. Und dann werden sie oft ein bisschen wunderlich. Aber halt dich zu den Kindern Gottes. Und das war ein Rat, der mir wichtig wurde. Und was hat das für mein Leben bedeutet, nicht? Dass ich in Essen gleich hier so Brüder fand, so aus dem Kreis der Terstigen Trugkonferenz. Wie haben die mich bestimmt, viel mehr wie sämtliche Professoren vorher. Oh, Josaphat, das war ein großer Leim, dass du dich nicht zu dem Bruder Micha bekannt hast, in diesem Augenblick. Das war eine schlechte Sache. Aber nun weiter. Sie erinnern sich, dass ich vorhin mal sagte, wie der Micha auf dem Wege ist zu diesem Ding. Da kommt er mir vor wie ein Mann im Strom. Reißende Strömung, alles in derselben Richtung. Der König Ahab, der Josef hat mitgerissen, 400 Propheten, alle ziehen nach Ramot in Gilead, macht den dreckigen Krieg. Und da kommt ein Mann und sagt, wir wollen hören, was der Herr sagt. Wie in einem reißenden Strom klammerte sich an eine Klippe an etwa. Und sehen Sie, jetzt sieht's aus, als wenn der Mann loslässt und wird mitgerissen. Da steht er vor dem König Ahab und der König Ahab sagt, sollen wir hinaufziehen nach Ramot in Gilead? Und der Mann sagt, ja, was die 400 gesagt haben, ist alle richtig. Zieh hinauf, du wirst die Stadt einnehmen. Wir spüren ja dieser Mattenrede an, die war nicht göttlich. Nicht, die war nicht göttlich. Und man erschrickt, lässt der Mann im Strom los und wird mitgerissen. Menschlich ist es verständlich. Oh, sehen Sie, als mein Großvater beim alten Kaiser Wilhelm noch, oder beim uralten Kaiser Wilhelm, Soldat wurde, nicht? Man kann uns ja verschiedene Systeme wie Bergen bezeichnen. So. Also als mein, ich weiß, war der Großvater, Urgroßvater Kullen, der wurde als, der Urgroßvater war sogar Soldat. Und da hat er am ersten Abend den Mut gehabt, und ist an seinem Bett niedergekniet und hat gebetet. Und da ging ein solcher Sturm los, da haben sie ihn mit Stiefeln beworfen. Einer hat ihn böse am Kopf getroffen, nicht? So ein Hass. Und da hat er dann später gesagt, er habe sich gewundert, dass es Menschen gäbe, die da noch dem Herrn Jesus die Treue halten können. Er hätte es auch gekonnt. Er habe sich selber darüber gewundert. Und er könnte das nur als ein Wunder der Gnade ansehen. Nicht ein Christ kann oft in einer so gottlosen Umgebung so einsam stehen, der ganze Saug geht so, dass man auf einmal loslässt, lass sausen, ich lauf mit. Und so macht's der Micha. Mann, die Ausleger haben an dieser Sache schwer rumgedoktert. Aber ich glaube, wir müssen es ganz klar sehen. Micha lässt los. Er sagt hier, ganz traurig, zieht hinauf, es wird euch gelingen. Ramot in Gilead wird euch in die Hände gegeben werden. Das erinnert mich ungeheuer an die Geschichte der Reformation. Sehen Sie, als Luther auf dem Reichstag zu Worms gebracht wurde, das war die erlauchteste, gewaltigste Versammlung des ganzen Mittelalters. Das muss eine beklemmende Sache gewesen sein. Sämtliche Fürsten, nicht? Der Kaiser der Welt, Karl V., der junge Kaiser. Die päpstlichen Abgesandten in ihrem Glanz, die Erzbischöfe und Bischöfe, was die Welt an Rang und Namen hat, was hat die abendländische Welt, war in Worms versammelt. Und dann trägt man einen Tisch rein, auf dem sie in Luthers Bücher, hast du das geschrieben? Ja. Er soll's widerrufen. Und da wird erzählt, dass Luther schneeweiß wurde. weil ihm völlig klar wurde, wenn ich es nicht tue, habe ich dies alles gegen mich. Und die Wankelmütigkeit der Massen kannte er auch. Wenn erst mal acht und die Acht des Reiches und der Bann des Papstes gegen mich ausgesprochen sind, dann wird das Volk schnell abrücken. Da stehe ich allein. Allein der Welt gegenüber. Und da hat er losgelassen. Und da hat er gesagt, er bete sich Bedenkzeit aus. 24 Stunden Bedenkzeit. Und hat mir hinausgeführt und die Feinde haben triumphierend gelacht und gesagt, der wird weichen. Er ist bereits fertig. Und der Kaiser hat gelächelt und sein Beichtvater, der neben ihm saß, gesagt, dieses Mönchlein wird mich nicht zum Ketzer machen. Verstehen Sie? 24 Stunden, wo er nicht die Kraft hat, etwas zu tun. Das kann nur der nicht verstehen, der solche Situationen noch nicht mitgemacht hat. Aber wenn man ihn als Christ einsam in einer anderen Strömung stammt, der weiß, wie schwer das ist, wie wahnsinnig schwer. Am nächsten Tag wurde Luther wieder reingeführt. Willst du das zurücknehmen? Und da hat er seine berühmte Rede gehalten, die mit den gewaltigen Worten gipfelt. Also nicht, ich stehe hier, ich kann nicht anders, das ist ein bisschen pathetisch für unser Ohr, sondern mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Ich kann nicht. Kann nicht, nie will ich, kann nicht. Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. So, nun hielt er wieder an der Klippe fest. Verstehen Sie? Nun hielt er an der Klippe fest. Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. In Klammern, dazu muss man Gottes Wort, aber auch Gottes Wort sein lassen. Ja? Wenn das bloß noch ein sechsten Teil davon Gottes Wort ist, dann kann man sich nicht mehr dran halten. Klammer zu. Und sehen Sie, so ähnlich geht es mit dem Micha. Er wird im ersten Augenblick, nicht wahr, dieser erlaubten Versammlung, zwei Könige und der ganze Radau und Rabatz da, 400 Hofbrüche ist bestimmt imponierend. Mit Hörnern haben wir Freude, immer wieder an dem Hörnern gehört. Rind wieder, nicht mehr an dem Flachköpfchen. Knenas, der Name Knenas, der Name passt schon so, nicht? Ich habe in meinem Leben manchmal gedacht, wenn ich Leute traf, Knenas, nicht? Das kann man sogar aussprechen, weil ich ja keiner was bedeutet. Aber sehen Sie, da wird er auch weich. Und nun ist das Merkwürdige, dass der Herr ihn nicht loslässt. Es würde keiner ans Ziel kommen, meine Freunde, wenn der Herr seinen Leuten nicht selber festhielte. Darf ich das Bild aber brauchen? Eine starke Strömung, da ist ein Mann der Strömung und klammert seiner Klippe fest. Und jetzt wieder loslassen und der packt der Herr ihn selber, verzeihen Sie, tolles Bild, am Genick und setzt ihn wieder auf die Klippe und sagt, hier geblieben. Dennoch bleibe ich stets an dir. Wie geht es weiter? Denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Vergesse nicht, wie der alte Pastor Spieker, manche haben noch gekannt von den Alten, mal sagte, wenn der Herr Jesus mich nicht hielte, dann würde ich heute noch in jede Sünde und Unglauben fallen. Mit Temperament sagte, wenn der Herr Jesus mich nicht hielte. Und ein Mann, der fest an dem Glauben für unser Gefühl. Wenn er mich nicht hielte, er hält seine Leute fest, er hält auch den Micha fest. Und das Wundervolle ist nun, dass der Herr dazu ausgerechnet, Gott hat Humor, Gott benutzt dazu, um den Micha wieder auf die Beine zu stellen, ausgerechnet den gottlosen Ahab. Wenn der Ahab nicht so dösig gewesen wäre, hätte er im Moment gesagt, wäre aufgesprungen, hätte gesagt, siehst du, Josaphat sogar der Micha sagt, auf nach Ramoth in Gilead, Sitzung ist beendet, wir marschieren ab. War ja alles gut. Und nun benutzt Gott diesen gottlosen Knaben, diesen abgöttischen, um den Micha zurechtzubringen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Verstehen Sie, die Bibel ist ja immer so hintergründig. Man sieht immer zwei Bühnen förmlich, nicht? Der Micha steht da, er hat den Herrn verraten. Er hat den Herrn verraten. Er hat gesagt, was alle sagen. Und so, dass der König um die Sitzung aufhebt und alles ist gut, sagt der Josaphat, ich beschwöre dich, dass du mir jetzt die Wahrheit sagst. Was habe ich gesagt? Der König Ahab, sagt. Der König Ahab sagt. Ich danke, dass Sie so aufpassen. Das ist sehr erquickend für mich zu hören. Man hat so Angst, wenn man alleine redet und zwischen alles abschaltet. Ich beschwöre dich, dass du mir die Wahrheit sagst. Da kommt der Micha zu sich und sagt, tja, König, wenn du die Wahrheit hören willst, ich will sie dir sagen. Der Herr ist gegen dich. Das ist einfach Herr. Aber ich kann auch nicht gleich weitergehen. Erinnern wir uns bei diesem Wort nicht an ein neutestamentliches Wort? Wir wollen es wirklich eben lesen, diesen Vers, Vers 15. Der König sprach, ich beschwöre dich, dass du mir nicht als die Wahrheit sagst, im Namen des Herrn. Da fällt uns doch einfach die Geschichte ein, wie der Sohn Gottes in der Nacht zum Karfreitag vor dem hohen Priester steht und wird angeklagt. Und das ist eine lahme Sache, das Zeug nicht, stimmt nicht überein. Und der hohe Priester, der Feind Jesu Christi, der benutzt Gott, um das herrlichste Zeugnis Jesu hervorzurufen, das man nicht mehr überhören kann. Da springt der hohe Priester auf und sagt, ich beschwöre dich, dass du uns sagst, ob du seist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt Jesus, du sagst es, ich bin es. Und von jetzt an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohns sitzen zur Rechten der Kraft, der wird kommen in Wolken des Himmels. Das riecht der hohe Priester gleich. Meine Freunde, Jesus sagt dir so ein Zeugnis, dass von jetzt ab jeder, der behauptet, Jesus wäre nicht Gottes Sohn gewesen, sondern bloß ein Mensch, einfach glatten Lügner ist. Denn dies Zeugnis kann man nicht überhören. Das musste von der Passion mal hin. Bist du der Sohn Gottes aus der anderen Welt? Ich bin es. Das muss an Anfang der Passion nochmal so gesagt werden. Nicht? Und wenn 100.000 Leute heute erklären, Jesus war ein Mensch wie wir, hier steht sein Zeugnis. Hervorgerufen. Ich bin so dankbar für dieses Zeugnis. Hervorgerufen. Durch den Feind. Nicht? Einer mit demselben Wort, ich beschwöre dich im Namen des Herrn. Micha, dass du mir die Wahrheit sagst. Herrlich wie der Herr sogar seine Feinde benutzt, um seine Kinder wieder zu stärken. Wie der Herr seine Feinde benutzt, um seine Kinder zu stärken. Im Übrigen finde ich das schön. Dass der Ahab so redet. Der Ahab ist doch ein falscher 50er gewesen. Das war doch der Kerl, wissen Sie, der mit Lügen den Naboth umbringen ließ, um seinen Weinberg zu erben. Das könnt ihr selber mal im zweiten Königsbuch nachlesen. Da wird ausführlich erzählt, wie dieser König mit Lügen umging, um einen Mann, einen würdigen Mann umbringen zu lassen, nur damit er ein Grundstück an sich nehmen konnte, dass der Naab nicht verkaufen wollte. Und dieser Lügner Ahab sagt zum Knechte Gottes, du musst doch die Wahrheit reden. Ich beschwöre dich, dass du mir nicht denn die Wahrheit sagst. Das heißt, sogar die Gottlosen wissen, dass Christen im Dienst der Wahrheit stehen. Ne? Leute, die selber lügen, die sagen, und das will ein Christ sein, wenn ein Christ kommt. Und da haben sie recht, nicht? Ich finde es einfach herrlich, dass sogar in den Augen der abgöttischen Welt das zum Christenstand gehört, wird hier ganz deutlich, dass Christen die Wahrheit sagen. Du, Micha, du musst die Wahrheit sagen. Ich erzähle so gern die Geschichte, wie mal die Staatspolizei alle meine 50 Leute, oder wie viel damals hat es, 40, Haussuchungen machte, und dann sie bestellte zu verhören. Und da kamen die anderen, was sollen wir sagen? Da habe ich gesagt, die Wahrheit. Und am Schluss wurde ich bestellt von der Staatspolizei. Und da lehnt sich der Kommissar zurück und sagt, hier der Chef der Staatspolizei, Herr Noles, und sagt, als der Pfarrer eben anfangen, möchte ich ihm was sagen. Wir haben etwas erlebt, was wir noch nie erlebt haben. Ihre 40 jungen Männer haben hier Mann für Mann die Wahrheit gesagt, auf ihrem eigenen Schaden. Auf ihrem eigenen Schaden. Haben wir noch nie erlebt. Bitte lügen Sie jetzt uns auch nicht an. Nicht mehr. Es gab ein langes Gespräch. Ich sage, und so eine Jugendarbeit wollen sie verbieten, wo 40 Kerle die Wahrheit sagen. Nicht wahr, es hat ja nie ein Mensch so gelogen wie die Beamten der Staatspolizei. Jedes Mal, wenn die mich verhaftet haben, ins Gefängnis gebracht, kamen sie an und sagten, wir sollen nur ein Verhör, nur ein Verhör. Sie sind eine Stunde zurück. Wenn wir dann da waren, war der rote Zettel da eingesperrt. So, warum sagen sie denn nicht, dass sie mich verhaften? Ja, da gibt es Geschrei mit der Frau und so. Nicht? Ich sage, sie können nur lügen, sie können nur lügen. Wenn es gar nicht nötig ist, müssen sie lügen. Sie können gar nicht mehr die Wahrheit sagen. Und diese Kerle sind gebügelt, da sind 40 Männer, sagen die Wahrheit. Nicht? Das ist das, was der Welt an Kindern Gottes auffallen muss und was wir uns erwarten darf, dass Kinder Gottes in der Wahrheit wandeln. Das heißt doch vom Teufel, dass er der Vater der Lüge ist. Und das machen wir uns ruhig klar, im Moment, wo wir lügen, sind wir auf die Seite Satans getreten. Nicht? Haben wir für ihn eine Stimme abgegeben. Für ihn eine Stimme abgegeben. Auch mit Notlüge. Also es gibt ja bloß Notlügen. Höchstens noch 1. April, nicht? Höchstens noch 1. April, aber sonst gibt es bloß Notlügen. Wie käme ich dazu zu lügen, nicht? Das ist etwas Erstaunliches, wie das aus den Worten des Ab herauskommt. Die Wahrheit. Und nun hat sich der Micha, wir müssen weitergehen, ermannt. Und sagt, gut, König soll die Wahrheit hören. Und nun besprechen wir Vers 16. Er sprach, ich sah das ganze Israel zerstreut auf den Bergen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, es kehre jeder wieder heim mit Frieden. Also sehen Sie, das Bild von den zerstreuten Schafen spielt in der Bibel eine ganz große Rolle. In 4. Mose 27. Da betet Mose, und Mose redete mit dem Herrn und sprach. 4. Mose 27. Und wollen Sie aufschlagen. Der Herr, Mose redete mit dem Herrn und sprach. Doch Herr, der Gott der Geister alles Fleisches, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus und eingehe und sie aus und einführe, dass die Gemeinde des Herrn nicht sei, wie die Schafe ohne Hirten. Dies Bild kommt wieder im Neuen Testament. Jesus sieht die Menschen zu sich kommen und da heißt es, jammerte ihn. Denn sie waren verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe einmal eine sehr interessante Illustration dazu bekommen. Das ist, ich glaube, wir verstehen von Schafen nicht sehr viel. Und da fuhr ich mal mit meinen Schweizer Freunden an einem schönen Sommertag über den Avulapass. Und da oben hüte ein Hirte die Schafe. So ein alter Schweizer. Und dann trat er zu uns, wir sprachen miteinander. Und dann sagte er, ja, nächste Woche treibe ich schon wieder tiefer. Ende August können wir schon hier Schneestürme kriegen auf der Passhöhe. Und dann erzählt er jetzt einmal erlebt, dass ganz plötzlich, so Ende August, wie er mit Schafen nach oben war, ganz plötzlich auf einmal Nebel einfiel und dann ein Schneesturm anging. Und die Schafe nun erschrocken auseinanderliefen. Er konnte sich nur hinstellen und rufen, in seine Stimme kannten sie, dass sich um ihn sammeln. Aber im heulenden Sturm hörten viele seine Stimme nicht. Die rannten in die Gletscher und die Abgründe und kamen um. Es war erschütternd, wie der Hirt das so schilderte mit ein paar Worten, wie Tiere da verwirrt in die Abgründe laufen. Nur die Stimme des Hirten hörten, die sammelten sich. Und Moses sagt, o Herr, gib der Gemeinde einen Hirten, dessen Stimme sie zusammenhält. Jesus sieht die Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben, und hält eine Rede und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und nun hat die Gemeinde des Herrn einen Hirten. Einen, der erwiesen hat, dass er ihm nicht das Fell scheren will, sondern dass er sein Leben lässt für sie. Herr, mein Heiland und mein Hirte, der des Lebens und sehen Sie, das ist die große Frage immer wieder. ob die Gemeinde Jesu sich sammelt um diesen Herrn. Wenn die Christenheit auf fremde Stimmen gehört hat, dann ging sie verloren. Nicht Kirchenführer halten uns zusammen, nicht große Lehrer, nicht Pastoren, sondern es gibt nur einen, der von der Gemeinde des Herrn aus und eingeht und sie zusammenhält und Mittelpunkt ist, das ist Jesus. Aus allen Kirchen und den Nationen, aus allen Ländern, aus allen Jahrhunderten ist in Jesus geeint die Gemeinde des Herrn, was ihm gehört. Das sehen Sie, die Könige des Volkes Gottes im alten Bunde sollten wenigstens Abbilder des guten Hirten sein, nicht Vorläufer. Sie hatten das Königtum im Volke Gottes, das Jesus endgültig einnimmt. So sollten sie etwas von diesem Hirtenmäßchen an ihn haben. Und das muss man verstehen, das verstand der Aachen. Dass er nicht über irgendein Volk regiert, sondern über Gottes Volk. So sagt wenigstens der Prophet. Und dass er Hirte sein soll. Und das war nicht bloß eine Verkündigung, es kommt eine Katastrophe, du fällst im Krieg. Sondern, ah, du Versager, bist kein Hirte über Gottes Volk. Du, dir fehlt die Vollmacht des Hirtenamtes. Dieses Volk hat noch keinen Hirten, sie können nur warten auf den Messias. Du aber bist es nicht. Verstehen Sie, da ist mehr drin als bloß, du wirst fallen. Wie gefährlich ist, wenn man das weiß, dass die Pfarrer Pastor genannt werden, das heißt Hirte. Das ist schief. Gutes Lateinisch ist, da weiß man es nicht so genau. Sehen Sie, ich muss Sie darauf noch hinweisen. Jetzt konnte der Ahab Buße tun. Er konnte sagen, du hast recht. Es ist richtig, du allein hast die Stimme der Wahrheit. Du hast ja erst nachgegeben und ich habe selber gefordert, die Wahrheit. Jetzt will ich mich der Wahrheit beugen. Das tut der Ahab nicht. Sondern sehen Sie, wie er ausweicht. Er wendet sich lächelnd zum Josaphat und sagt so säuerlich, habe ich nicht gewusst? Er weiß, sagt nur schlecht. Ahab, davon ist nicht die Rede. Die Rede ist davon, ob du der Wahrheit die Ehre geben willst und zugeben, dass du versagt hast und Sünder bist und Gnade brauchst und auf falschen Wegen bist. Nein, davon ist nicht die Rede. Habe ich nicht gewusst? Er weiß, sagt mir nur Böses. Mit einem eleganten Schwung, wie Könige es können, weicht er diesem Frontalangriff Gottes durch den Propheten aus. Und sehen Sie, meine Freunde, das ist immer wieder die Frage an uns. Gottes Wort trifft uns je und dann. Es trifft uns je und dann. Und dann ist die Frage, ob wir dem ausweichen wollen. Also wir haben früher so gern Speerspiele gemacht bei Pastor Weigle. Dann haben wir in linker Hand zwei Speere und mit der rechten warf man. Und das war eine große Kunst, wenn ein Speer auf ihm zusauste, den mit dem Reservespeer abzufangen, dass er an einem vorbeiwitscht. So zischt, nicht? Und das kriegen wir so großartig hin im Wort Gottes. Wenn Gottes Wort uns treffen will, dann schalten wir rasch den Gedanken ein. Guck, jetzt sagt es der Frau Meier aber mal endlich. Jetzt kriegst du zu hören. Zack, jetzt geht's für die anderen. Nicht? Jetzt geht's für die anderen. Oder so irgendwie, wissen Sie? Es ist so furchtbar wichtig, dass wenn Gottes Wort uns trifft, wie hier das Wort den Ahab trifft, wir uns dann auch treffen lassen. Die Geschichte von der nächsten Vision, von der himmlischen Ratssitzung, die muss ich nächstes Mal besprechen.